aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Steht auch so da. Ja. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen, jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem, ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet.
Das ist ein Text, der erstmal ein wenig fremd vorkommt. So aus einer anderen Zeit irgendwie. Worte, die wir gar nicht mehr nutzen. Aber eins steht da drin. Trost. Das Jesaja-Buch wird oft als Trostbuch und auch als Evangelium im Alten Testament bezeichnet. Diesen Trost brauchen wir. Jesaja war ein Prophet. Propheten sind sowas wie Kameramänner. Alle Kameramänner achten drauf. Wer von euch war schon mal auf Safari und hat die Big Five gesehen? Also nicht die Big Five aus der Psychologie, sondern die Big Five aus der Savanne. Das ist überschaubar. Ah, okay, da war jemand und da oben steht auch jemand. Also zwei. Und ich denke mal, als ihr da wart, habt ihr auch eure Kamera geschwungen. Also ich war auf jeden Fall bei einem dieser zwei zu Besuch und habe mir ein Buch angeguckt, das er aus dieser Reise der Safari gemacht hat und ich war schwer beeindruckt. Ich muss zugeben, ich habe das schon auch einmal im Fernsehen gesehen. Da wurden diese Big Five gezeigt, nämlich der afrikanische Elefant, das Breitmaulnashorn, der Leopard, der Löwe und auch der Kaffernbüffel. Das sind die Big Five. Die ganz besonderen, großen, die in Afrika auf den Safaris zu sehen sind. Also ich habe es nicht gesehen und viele von euch waren ja auch noch nicht da. Aber ihr habt es vielleicht auch im Fernsehen gesehen oder in Büchern gelesen. Da hat uns jemand eine Schau gegeben von dem, was wir nicht gesehen haben, aber dann sehen konnten. Wir haben etwas gesehen, was andere für uns gesehen haben und es in Bildern aufgezeichnet haben. Bei Propheten war es so, die haben jetzt keine Bilder gemalt, aber die haben Worte niedergeschrieben, die auch sehr bildreich sind und so, dass wir uns etwas vorstellen können. Und in diesem Buch Jesaja finden wir viele prophetische Worte, die auf das Kommen dieses großen Geschenkes, auf das Kommen des Messias hinweisen. Das heißt, sie sagen die Geburt Jesu tatsächlich viele Jahrhunderte vorher voraus. Sie erzählen von seiner göttlichen Herkunft, aber auch, wie wir das heute Morgen schon gehört haben, auch von seinem Leiden am Kreuz. Und Jesaja ist da ganz besonders spezialisiert, diese Dinge von Jesus vorherzusagen. Jesaja hat diese Ereignisse durch den Geist Gottes geschaut und beschrieben, lange Zeit bevor Jesus geboren wurde. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum das Buch Jesaja große Verwandtschaft mit den Evangelien aufweist. Es sind ganz viele Trost- und Ermutigungsworte darin. Wenn ihr mal irgendwie einen Brief bekommen habt, wo einer irgendeinen Bibelvers reingeschrieben hat, oft sind das Worte aus Jesaja, weil es Ermutigungsworte sind. Worte, die Gott durch den Propheten seinem Volk damals ausrichten ließ. Einige Beispiele. Jesaja 40, also etwas später in dem Kapitel, wo wir gerade den Anfang gehört hatten, da heißt es: Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden matt und müde und matt, und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Oder ein Kapitel später sagt er: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und ich helfe dir auch. Und ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Und weitere drei Kapitel später, Jesaja 43: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Gott tröstet sein Volk. Der Text für die Predigt aus Jesaja 40, Vers 1 bis 11, ist auch so ein solcher Text, der trösten und der Mut machen will. Und das Trostwort richtet sich erst einmal an das Volk Israel. Ein Volk, das von Feinden umgeben und in seiner Existenz bedroht war und ist. Viele Ausleger glauben, dass diese Worte in der Zeit des babylonischen Exils geschrieben wurden. Jerusalem und der Tempel waren zerstört und die fähigsten Leute aus Israel nach Babylon ins Gefängnis weggeführt oder als Gefangene weggeführt. Dadurch, dass die fähigsten Leute, die Leiter, die Beamten, die Herrschenden weggeführt worden sind, war der Gedanke der Babylonier: Wenn die erstmal weg sind, dann wird es mit dem Wiederaufbau des Landes unmöglich werden. Das heißt, tiefe Resignation und Hoffnungslosigkeit hatten sich bei den in Israel Verbliebenen breit gemacht. Sie waren überzeugt: Gott hat uns vergessen. Gott, wir sind ihm gleichgültig. Unser Schicksal ist ihm gleichgültig. Und sie haben darüber geklagt. In Jesaja 40, Vers 28 heißt es an einer Stelle: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Sie waren frustriert. Auch heute leben viele Menschen mit dieser Überzeugung: Ich glaube, Gott hat mich verlassen. Ich glaube, mein Schicksal ist ihm recht gleichgültig. Ich gehe ihm am allerwertesten vorbei. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Krankheit, die man erlebt, Arbeitslosigkeit oder schlechte Arbeit finden, Kurzarbeit. Oder es gibt vermehrt Probleme in Ehe und Familie. Und gerade in der Vorweihnachtszeit empfinden Menschen ihre Last und ihre Not als noch bedrückender als sonst. Gott und sein Prophet Jesaja machen Front gegen diese Hoffnungslosigkeit, die damals in Israel auf den Menschen lastete, richtig lastete. In vielen Worten und Bildern machen sie dem Volk klar, dass Gott es nicht vergessen und dass Gott es nicht fallen gelassen hat. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, also ihr der Stadt, dass ihre Gefangenschaft ein Ende hat. Die Menschen in Israel werden also von Gott aufgefordert, einander zu trösten und zu ermutigen, weil die Zeit dieser Trübsal, dieser Drangsal und der Gefangenschaft nun zu Ende gehen soll. Gott hat seinem Volk die Schuld vergeben. Das ist die frohe Botschaft. Doch wenn wir genau hinschauen, und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, als Christoph diesen Text gelesen hat, die Begründung für den Sinneswandel bei Gott, für die Bereitschaft, seinem Volk zu vergeben, passt eigentlich überhaupt nicht von unserem Bild vom Evangelium der Gnade. Denn in unserem Text heißt es, denn sie, Jerusalem, hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Die Elberfelder Übersetzung, die ja noch genauer ist, die ja noch genauer am Urtext dran ist, sagt sogar, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Das ist das Maß der Strafe, das nach dem Gesetz des Mose bei Schadensersatz zu leisten war. Das heißt also so viel wie Sicherheitsverwahrung in Babylon. So als wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg so ein Urteil fällt. Also heißt es erst Sühne, dann Vergebung. Gott lässt also nicht einfach Gnade vor Recht ergehen. Er bürdet dem Volk zuerst eine harte Strafe auf, bevor er ihm die Schuld vergibt. Und diese Strafe hat er durch seine Propheten vielfach angekündigt. Durch den Propheten Jeremia, da heißt es, ich werde sie doppelt für ihre Sünden bestrafen. Denn sie haben mein Land mit ihren abscheulichen Götzen beschmutzt und haben überall in meinem Land diese widerlichen Götterfiguren aufgestellt. Und Gott hat seine Ankündigung wahrgemacht. Stellen wir uns vor, jemand hätte eine Straftat begangen, für die das Gesetz eine 5-jährige Haftstrafe vorschreibt. Aber er wird zu 10 Jahren verurteilt. Und nachdem er dann das doppelte Maß an Strafe abgesessen hat, wird ihm fröhlich verkündet, so, jetzt bist du endlich frei, deine Schuld ist abgetragen und vergeben. Wie mag er sich dabei fühlen? Sicher wird er keine große Dankbarkeit über die Freilassung empfinden. Schließlich hat er für seine Straftat einen teuren Preis bezahlt. Wo ist denn da das Evangelium? Hier klingt es doch eher nach dem Gesetz von Schuld und Sühne. Vergebung bekommst du erst, wenn du deine Schuld gesühnt hast. Und das steht offensichtlich im Widerspruch zur Botschaft des Evangeliums, so wie wir sie verstehen. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Ein einfacher Ausweg wäre zu sagen, ja, das ist doch das Alte Testament. Da galt noch das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder Auge um zwei Augen, Zahn um zwei Zähne. Wir leben aber in der Zeit nach Jesus Christus und wissen es besser, nämlich, dass Gott ein barmherziger, ein liebender Vater ist, der nicht auf Strafe besteht. Kann es aber sein, dass wir ein falsches Bild von der Gnade haben? Ist sie vielleicht doch nicht umsonst zu haben? Müssen wir zuerst den Preis für unsere Schuld bezahlen, bevor Gott uns gnädig sein kann? Wie steht es nun wirklich um die Gnade? Ich denke, diese Frage trifft genau in die Mitte unseres Glaubens. Denn wir bekennen, dass wir allein durch die Gnade gerettet werden, weil ein anderer, nämlich Jesus Christus, die Folgen unserer Sünde am Kreuz getragen hat. Müssen wir trotzdem selber die Konsequenzen für unsere Schuld tragen? Wir können jetzt kurz innehalten und uns fragen, wie ist unsere ganz persönliche Erfahrung mit Gnade und Vergebung? Haben wir Gott als großherzig erlebt, der uns nicht zur Rechenschaft zieht, wenn wir schuldig werden? Oder ist Gott für uns jemand, der unerbittlich auf Recht besteht und uns für unsere Sünden bestraft? Wie bekommen wir die richtige Antwort auf diese Fragen nach dem Wesen der Gnade? Ich möchte bei der Suche nach dieser Antwort die Situation beleuchten, in die unser Predigttext hineinspricht. Israel hatte sich über mehrere Generationen hinweg von Gott abgewandt. Überall im Land wurden Altäre für fremde Götter, für nichtige Götzen aufgerichtet. Man diente Gott zwar im Tempel noch und brachte ihm Opfer dar, aber das geschah nicht wirklich von Herzen. Und Gott fühlte sich wie ein betrogener Ehepartner. Mit großer Leidenschaft kämpft er um die Liebe seines Volkes. Gott lässt sein Volk wissen, wie sehr er es ihn schmerzt, dass sie sich so treulos verhalten. In Jesaja 1, die Verse 2 und 3 heißt es: Höret, ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Er sagt hier, selbst die Tiere, die keinen Verstand haben, kann man vielleicht nicht ganz so sagen, weil manche, denke ich, haben fast Verstand, so wenn man so mit ihnen umgeht. Auf jeden Fall die kennen ihre Besitzer und die halten ihnen die Treue. Und deswegen halten sich viele Menschen lieber einen Hund, weil der treu ist, als viele Menschen in ihrer Umgebung. Aber Gottes Volk kennt seinen Herrn und seinen Schöpfer nicht. Und manchmal benutzt halt Gott sehr drastische Worte, um sein Volk richtig wachzurütteln. Und so lässt er unter anderem auch durch den Propheten Hosea sagen: Freue dich nicht, Israel. Jauchze nicht wie die Völker. Denn du bist mit deiner Hurerei deinem Gott weggelaufen. Gott bezeichnet die Untreue des Volkes als Hurerei, als Ehebruch. Diese Untreue hatte auch konkrete Folgen für das Zusammenleben der Menschen in Israel. Das heißt, Gottes Gebote wurden nicht mehr beachtet. Der Verfall des Glaubens oder dem Verfall des Glaubens folgte der moralische Verfall auf den Fuß. Auch das wird von Gott angemahnt in Hosea 4. Denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen, sagt Hosea. Und wer waren die Leidtragenden? Die Leidtragenden waren wie immer in solchen Fällen die Schwachen in der Gesellschaft. Ihre Rechte wurden mit Füßen getreten, obwohl Gott seinem Volk geboten hatte, die Rechte der Waisen, die Rechte der Witwen und der Fremden zu achten und sie nicht zu unterdrücken. Es ist kein Zufall, dass auch in unseren Tagen immer mehr von sozialer Kälte gesprochen wird und wir erleben eine Ellbogengesellschaft, in der Arme und Schwache unter die Räder geraten. Heute wie damals in Israel wenden sich Menschen von Gott und seinen Geboten ab. Und Jesaja verurteilt mit sehr scharfen Worten dieses Verhalten in Israel damals. In Jesaja 10 am Anfang des Kapitels heißt es: Weh denen, die unrechte Gesetze machen und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden. Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr eure Herrlichkeit lassen? Gott macht hier seinem Volk sehr eindeutig klar, dass er diese Missstände nicht hinnehmen wird und er ruft sie zur Umkehr auf. Er sagt ihnen deutlich, welche Konsequenzen sich daraus ergeben werden. Wenn ihr darauf beharrt, den fremden Göttern zu dienen, dann werde ich euch in ein fremdes Land führen lassen und meine schützende Hand von euch abziehen. Ich werde euch nicht mehr helfen, wenn das Heer der Babylonier gegen Jerusalem anrückt. Doch Gottes Mahnungen stießen auf taube Ohren. Anstatt auf sie zu hören, ließen die Regierenden in Israel die Propheten verhaften und foltern. Und das Volk spendete ihnen Beifall. So blieb Gott nichts anderes übrig, als das Unheil, das er angekündigt hatte, auch wahr werden zu lassen. Jerusalem wurde von den Babyloniern belagert und erobert. Der Tempel und die Stadtmauer und alle Paläste wurden zerstört. Die Führungsschicht, Die Handwerker wurden als Sklaven nach Babylon, dem heutigen Irak, weggeführt. Und Gott empfindet keine Genugtuung dabei, wenn er Menschen bestrafen muss. Er lässt die Israeliten in sein Herz schauen, wenn ihr Verhalten ihn dazu zwingt, solche Schritte zu tun. Und er klagt selber in Jeremia 12, Vers 7, ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen, was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Er lässt Israel in sein Herz schauen. Gott trauert darüber, dass er so handeln muss gegen die Menschen, die er liebt. Zu einem viel späteren Zeitpunkt hören wir diese Klage Gottes und seine Trauer aus dem Mund von Jesus. Auch er weint über Jerusalem, über Jerusalem, die so hartnäckig sich gegen Gott auflehnte und sagte, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Dieser Ausflug in die Geschichte Israels ergibt einen interessanten Befund für das Verständnis der Gnade Gottes. Denn auch das, was Jesus gesagt hat, ist eingetreten. Im Jahre 70 nach Christus kamen die Römer und haben Jerusalem tatsächlich platt gemacht. Wenn Menschen sich konsequent von Gott abwenden und seine Gebote mit Füßen treten, wenn seine Mahnungen auf taube Ohren stoßen, dann muss er handeln, sonst würde niemand ihn mehr für voll nehmen. Manchmal bleibt Gott keine andere Wahl, als uns die Folgen unseres Tuns spüren zu lassen, auch wenn es ihn schmerzt. Und dann denken wir, dass er uns vergessen hat. Aber Gott wendet sich mit tröstenden Worten uns wieder zu. Er lässt die Tür zu seinem Haus offen und hofft, dass wir zu ihm umkehren. Das ist Gnade. Und was sagt uns der Text? Welche Erkenntnis können wir auf dem Hintergrund dieses Textes gewinnen? Das Erste, unsere Taten bleiben nicht ohne Konsequenzen. Würde Gott zu allem einfach sagen, ach, Schwamm drüber, ist ja nicht halb so schlimm, dann bedeutet das, dass er uns als mündige, als verantwortliche Menschen nicht ernst nimmt. Ein junger Mensch sagte einmal über seine Erfahrung mit der Erziehung durch seine Eltern, meine Eltern waren überhaupt nicht streng, eher das Gegenteil. Sie haben mich oft vor den Konsequenzen meiner Taten geschützt, um mich zu verschonen. Das war gut gemeint. Aber ich habe als Kind und Heranwachsender nicht gelernt, dass man für seine Taten einstehen muss. Darunter habe ich noch heute zu leiden. Das Zweite, es ist Gott nicht egal, wie wir leben und wie unsere Beziehung zu ihm ist. Er leidet darunter, wenn wir ihm den Rücken kehren und seine Gebote mit Füßen treten. Und er ruft uns immer wieder zur Umkehr auf. In Jeremia 3, Vers 22 sagt er, kehrt euch wieder zu mir, so will ich euch heilen. Es ist Gnade, dass Gott uns nicht links liegen lässt und sagt, jetzt habe ich mal die Faxen dicke, jetzt ist aber auch mal Schluss, jetzt geht's nicht mehr. Das sagt er nicht. Und drittens, Gott kann sein Volk nicht für immer vergessen, denn er sagt auch ganz deutlich, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet. Deine Mauern sind mir stets vor Augen. Die Leute, die dich aufbauen, sind schon unterwegs. Gott spricht also nicht nur leere Trostworte. Er macht der Stadt Jerusalem eine konkrete Verheißung, dass sie bald wieder aufgebaut werde. Und es wurde wieder aufgebaut. Getröstete Menschen werden zu Freudenträgern. Durch diese Erfahrung soll Jerusalem verwandelt werden. Die Stadt, die so tief in Resignation und Hoffnungslosigkeit versunken war, bekommt von Gott einen Auftrag. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus. Sag den anderen Städten Judas, euer Gott kommt. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Es ist ein Bild von zärtlicher Liebe, die Gott für sein Volk empfindet. Die großartige Botschaft am Ende dieses Predigtstextes lautet: Gott sorgt für dich wie ein treuer Hirte für seine Schafe. Er tröstet und er stärkt dich. Und du darfst als getrösteter Mensch selber anderen zurufen: Lasst den Kopf nicht hängen. Schaut nach oben. Euer Gott kommt. Und das ist die Botschaft von Advent. Gott kommt zu den Menschen. In wenigen Tagen feiern wir die Geburt Jesu. Und wir bekennen, dass das Kind von Bethlehem, das damals auf die Welt kam, Gottes Sohn ist. Er verließ die Herrlichkeit des Vaters und wurde Mensch. In ihm begegnen wir Gott. In seinen Worten und Taten können wir die Liebe Gottes erkennen, sogar mit Händen greifen. Und dieser Jesus ist der gute Hirte, von dem Jesaja hier spricht. Er weidet seine Herde und sorgt für sie. Er schenkt den Menschen, die ihm folgen, Freiheit und ein Leben in Fülle. Er versöhnt uns mit Gott. Das wollen wir gleich im Abendmahl feiern, diese Versöhnung, die wir in Gott haben. Er versöhnt uns mit Gott, weil er unsere Sünde und ihre Folgen am Kreuz getragen hat. Und in Jesus begreifen wir, was die Bibel mit Gnade meint. Sie ist keine billige Gnade. Keine billige Gnade, die unser Tun und seine Folgen einfach ignoriert. Gott gibt sein Liebstes für uns, um uns aus der Gottesferne zu erlösen, uns zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm, für die unser Leben bestimmt ist. Wir singen gleich ein Lied. Vielleicht ist das nicht allen so bekannt. Das Lied heißt: O du mein Trost und süßes Hoffen. Lass mich nicht länger meiner Pein. Mein Herz und Seele sind dir offen. O Jesu, ziehe bei mir ein. Du Himmelslust, du Erdenwonne, du Gott und Mensch, du Morgenglanz, ach komm, du teure Gnadensonne, durchleuchte meine Seele ganz. Das wollen wir auch mit dem Abendmahl gleich ausdrücken. Mein Herz und meine Seele sind dir offen. O Jesus, ziehe bei mir ein. Lasst uns dieses Lied aus vollem Herzen singen.